Wo fangen wir nur an? Okay, wir drehen uns im Kreis.
Ja.
Mit immer denselben Fragen.
Ja.
Weil wir hier einkaserniert sind.
Da ist ja eine gute Insel geschaffen wurde.
Ja.
So muss man positiv formulieren.
Wo man keine alltäglichen Bedürfnisse hat, weil sie alle von außen gedeckt werden. Es gibt keinen Alltag. Was gibt's?
Gewissermaßen Ausnahmezustand.
So.
So.
Warum bist du hier?
Weil ich Pfarrer werden möchte. Deswegen bin ich hier. Das Teil meiner Ausbildung ist, hier zu sein. Aber ich glaube, du willst mehr darüber wissen.
Weil ich mir nichts anderes vorstellen kann. Alles, was ich tue und mache und machen werde, worauf ich mich vorbereite, mir großen Spaß macht. Und ich glaube, ich da dann richtig bin, wo ich hingehe.
Weil ich davon überzeugt bin, dass der Mensch oder das menschliche Leben mehr ist als das, was wir jetzt immer vor uns sehen, sondern es immer darüber hinausgeht. Und das ist das, wo die Religion ins Spiel kommt. Deswegen bin ich hier und dafür habe ich mich für den Pfarrberuf entschieden.
Was passiert in diesem Ausnahmezustand?
Ja, man ist durch die Struktur so gezwungen, auf sein Ich zu gucken, dem man im Alltag einfach aus dem Weg gehen kann. Beschäftigt sich dadurch halt mit den existenziellen Fragen.
24 Stunden am Tag.
24 Stunden am Tag.
10 Tage hintereinander.
Und nochmal 10 Tage hinten dran, damit es sich lohnt.
Während des Unterrichts, dann ein bisschen kommen und gehen und dann Ende des Unterrichts. Das ist so still.
Im Namen Gottes, Geheimnis der Schöpfung. Im Namen Jesu Christi, Samenkorn der Hoffnung. Und im Namen, im Namen des Heiligen Geistes, Kraft unseres Lebens.
Amen. Amen. Wir wollen immer noch was machen, ne? Gucken Sie mal, was die Hände machen wollen, ne?
Was wollen die halt machen?
Die wollen
offensichtlich.
Ja, ja, ja. Wie ist es mit dem Stand? Haben Sie Knie durchgedrückt oder?
Aber ich könnte öfter daran denken, mit dem in den Boden greifen.
Mit den Füßen.
Also ich habe, ja, wenn ich zur Gemeinde gucke, denke ich da nicht dran, weil ich so abgelenkt bin. Ich glaube, dass ich dadurch auch energielos werde.
Ja, 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 eben. Weil wenn es hier fest ist, dann geht es in die Finger, ja? Haben Sie was gesehen bei der Begrüßung? Innerlich? So Samen oder Farben?
Nee, habe ich nicht.
Ja. Also wir auch mal überlegen, welche Farbe hat eigentlich der Vater? Welche hat der Sohn? Welcher hat der Heilige Geist? Rot, Grün, Blau oder... aber das, was Sie da selber empfinden, das ist das, was Sie uns geben und vermitteln. Und dann entsteht die geistliche Atmosphäre.
Mist. Das Sehen hilft.
Was hast du aus dem Fenster gesehen?
Einen großen Baum und ein Dach, auf das es gerade raufregnet. Und keine Leute gerade heute. Irgendwie habe ich immer so die Erinnerung, unter vielen Kindern zu sein. Da wurden dann so Häuser gebaut oder Buden gebaut irgendwie in der Kirche. Also es war so ein Spielraum. Das war irgendwie toll, dass das ging. Und dann, dass ich beim Krippenspiel mitmachen durfte. Ich glaube, als ich 5 war, das erste Mal oder so.
Wen hast du gespielt?
Irgendein Herbergs... Also jemand von einer Herberge. Also ich musste nicht so viel sagen. Die haben Maria und Josef bitten, bitte lass uns ein. Und ich musste nur ganz laut Nein sagen. Die ganze Kirche hat sich gefreut drüber. Das war super.
Oh. Bei mir ist alles fest, ich weiß nicht, bin ich
bei Ihnen. Es ist immer, alles immer durch, fest.
Okay. Also, kennen Sie die Pferdeübung?
Mit Ton?
Nö, muss nicht sein. Einfach die Lippen schön flattern. Naja, ja, das ist gut, so das ist gut. Ja. Das reicht.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich bin im thüringischen Vogtland geboren und bin dort auf einem Bauernhof groß geworden. Mein Vater hat aber sich eben bewusst gegen den Bauernberuf auch entschieden und ist Physiker geworden.
Genau.
Soll ich mich mit ein bisschen...
Sie können sich auch bewegen mit den Knien. Ja, Sie haben vorhin stimmt. Ein bisschen leicht abgehoben. Das machen ganz viele.
Um den Ton zu kriegen.
Ja, als wenn die Töne da im Weltall irgendwie...
Physiker.
Physiker, genau.
Und ist er auch christlich?
Er ist getauft, ist auch in der Kirche, ist nie ausgetreten. Aber hat ein differenziertes Verhältnis zum Glauben. Er kann mit den Inhalten... so wie sie in straffer und frommer Form verkündet werden, nichts anfangen. Das ist, glaube ich, auch das, was ich mitbekommen habe. Aber ich glaube, der Gedanke dahinter ist ihm schon wichtig. Was er als Physiker, das hat er mir mal so gesagt, die Frage eben, dass er das nach dem Wie fragt und dass man in der Religion eben nach dem Warum fragt. Und dass ich das ja nicht ausschließen muss. Und meine Mutter geht regelmäßiger in die Kirche und kann damit auch mehr anfangen. Meine Mutter würde eher mal beten. Und deswegen bin ich, also ich bin total dankbar, dass ich so aufgewachsen bin, weil es mir einen ganz gelassenen Zugang zu Glaubensdingen eröffnet hat.
Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen. Und bekennen ohne Ende.
Heilig, heilig.
Heilig, heilig, heilig ist Gott. Das geht nicht, der Text, aber müssen wir ein anderes nehmen, das ist blöd.
Der Text?
Ja, durch sein, das würde ich nicht so machen. Also, natürlich haben wir durch seinen Tod Vergebung der Sünde, aber das ist, ich würde da nicht, wenn ich das schon singen darf, dann darf ich da nicht auch noch die großen Brocken auffahren.
Haben Sie es schon mal gesungen?
Ja.
Wow. Und was haben Sie da gemacht?
Eins aus dem... Ist das hier Grundband?
Ja.
Ich bin geboren in Bad Harzburg. Aufgewachsen in Goslar. In der Braunschweigischen Landeskirche. Eigentlich ein ganz unkirchliches Elternhaus. Bin der zweite Sohn, der etwas problemlosere oder der brave. Ich habe immer so das gemacht, was ich so machen wollte und das war auch immer in Ordnung. Keine Rebellion. Und da war Kirche, passte ins Programm. Das war ja okay, soll er mal machen.
Was machen deine Eltern?
Meine Eltern sind Bauingenieure. Beide mittlerweile im Ruhestand, aber beide sehr technisch. Sportbegeistert. Ich war so der Musische.
Und du gibst ihnen ihre Speise. Also das ist das Tempo, wie man es sprechen würde.
Alle Augen warten auf dich, Herr, und du gibest ihnen ihre Speise. Hab ich. So, machen wir alle zusammen. Wir singen auch bis zum Ende.
Umschalte, ne?
Ja, was machen wir hier in Wittenberg?
Wir machen? Lernen, einstudieren, wie wir den Rollenanforderungen gerecht werden sollen.
Und aber irgendwann ist Wittenberg vorbei. Man sitzt auf dem Dorf.
Ja.
Hat 8 Dörfer zu betreuen. Was machen wir dann?
Versuchen, die Gemeinschaft zu halten. Um nicht kaputt zu gehen.
Macht dieser Beruf einen kaputt?
Wenn man nicht aufpasst, dann ja.
Dieses Lied, nun bitten wir den Heiligen Geist, das ist halt eins, was auf Kyrie leis endet, die Strophen. Mhm. Und dann hätte man gleich ein Kyrie und dann könnte man danach als Gnadenzusage den Wochenspruch. Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.
Ja, da würde ich halt das machen mit dem Weinstock und ihr seid die Reben.
Weinstock und Reben finde ich auch gut.
Ja, kannst du kurz erzählen, was ihr vorhabt?
Wir feiern heute Abend eine Abendmahlsandacht. Wir haben gestern Abend überlegt, dass es so schade ist, dass wir hier irgendwie den ganzen Tag zusammen essen und sitzen und reden und schlafen, aber noch nie zusammen Abendmahl gefeiert haben.
Und was ist Abendmahl?
Abendmahl ist... Brot, aber mehr als Brot. Brot mit viel Bedeutung. Eigentlich die Gemeinschaft, die uns gründet, oder?
Eine große Familie, die sich um den einen Tisch versammelt.
Könnten wir da mitmachen? Also ich meine, wir glauben nicht, gehören wir trotzdem zu dieser Familie.
Ja. Mich auch.
Jein. Ich würde das Brot nicht mit euch teilen, weil ihr irgendwie... man sollte dazu mehr wissen.
Das will ich nicht. Meine Kinder gehen auch zum Abendmahl.
Aber die leben das mit dir die ganze Zeit.
Was machen die beiden noch
naja,
genauso?
Das haben die ja jetzt hier auch. Also ich meine, die sind auf jeden Fall Teil der Gemeinschaft.
Aufgrund der Zeit würde ich das jetzt gleich mal vormachen einfach. Ich nehme das Brot. Habe einen Weitwinkelblick in die Gemeinde, also nicht sozusagen, dass ich jetzt hier, aber der Eindruck entsteht, ich gucke alle an. Das Zusprechen, unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, kurzer Blick auf das Brot.
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab Jüngern und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis.
Ostern 88, es muss wohl 6:30 gewesen sein, die erste Osternacht, und wir durften zum Abendmahl.
Nehmet hin und trinket alle daraus.
Das war alles ganz heilig und ziemlich dunkel. Und dann gab es das Brot und den Kelch. Und eigentlich durften wir das gar nicht, aber da durften wir doch mit dabei sein. Und dann haben sich alle die Hände gereicht. Und wir waren mit dabei.
Wie fühlt sich Gottes Liebe an?
Unterschiedlich. Brausend. Durchdringend. Manchmal ganz still.
Hattest du eine christliche Erziehung?
Ich kann mich an keine Diskussion erinnern, wo es um diese Glaubensdinge überhaupt ging. Weil meine Eltern, die stehen ja nicht kirchenfeindlich gegen der Sache gegenüber, die haben nur, ich glaube, die hatten nie die Vorstellung, dass ihr Sohn Pfarrer wird. Sondern es sollte schon was in die naturwissenschaftlich praktisch pragmatische Seite gehen. Und das war dann, deswegen habe ich auch erst Informatik studiert. Ein Semester aber nur. Länger habe ich es nicht ausgehalten. Ich glaube, mit 14, als ich konfirmiert wurde, hätte ich mich selbst ausgelacht, wenn ich mir gegenübergetreten wäre und gesagt hätte, du studierst in 5 Jahren Theologie. Das war für mich da überhaupt noch nicht möglich. Ich weiß noch, ich habe meinem Religionslehrer mit 13 oder 12 offen ins Gesicht gesagt in der Schule, nee, ich glaube das alles nicht. Und dann kam wirklich der Umschwung. Und das war dann das, was das Gradlin... Ja, das ist eben das, was ich nicht fassen kann. Ich kann es nicht auf einen Punkt bringen. Es ist einfach... Vielleicht ist es, dass diese Grundfrömmigkeit, die vielleicht doch angelegt war, dass die eben irgendwann sich nach oben gehoben hat und gesagt hat, Mensch, überleg doch mal, vielleicht ist ja doch irgendwie was dran.
Ich habe 2 Schwestern und meine Eltern und die Kirchengemeinde hat immer eine große Rolle in unserem Leben gespielt. Und in unserer Familie war es immer so eigentlich, dass wir jede Woche zum Gottesdienst gegangen sind.
Hattest du eine glückliche Kindheit?
Ja. Also ich glaube so bis ich 9 war oder so vielleicht. Und dann wurde es so ein bisschen durcheinander alles. Will ich nicht alles erzählen.
Musst du ja nicht.
Naja, so dass es halt viel Streit zu Hause gab irgendwie.
Was hat dich getragen denn?
Ja, mich haben Personen halt getragen, die mich ernst genommen haben. Also zum Beispiel auch meine Religionslehrerin irgendwann. Ja. Manchmal hat mich halt auch Spiritualität getragen. Also zum Beispiel in den liturgischen Gesängen, also an den Punkten im Gottesdienst, wo immer das Gleiche passiert. So. Also als ich schon studiert habe und im Wohnheim war, da war ich immer in der Marienkirche in Berlin. Das ist so ein großer Raum und so hell, ganz viel weiß, so weiß gestrichene Engelsfiguren, die da so tanzend und also da das Heilig zu singen mit allen Engeln und also irgendwie kann man sich da so viel dazu vorstellen, wer jetzt alles mitsingt.
Alle anderen hört man mit. Wie klingt das?
Großartig. Und ganz vielstimmig.
Was passiert mit dir dann?
Na, ich bin dann so ein kleiner Teil und gehöre aber zu dem ganzen großen Ganzen dazu. Und alles ist nur Freude.
Und der Schmerz?
Der ist dann nicht mehr wichtig.
Die Preise. jetzt Atmo Collegra bei geschlossenem Fenster mit Gewitter treffen. Ganz schlicht.
Ganz einfach nur.
Einfach innehalten, dreimal sprechen, nochmal kurz innehalten und dann dreimal flüstern.
Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Bei dir ist die Quelle des Lebens
und in deinem Lichte
sehen wir das
Licht. Und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mich.
Denn der Weg ist weit. Komm und iss. Denn der Weg ist weit.
Ihr sollt mein Antlitz suchen, spricht der Herr. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Ihr sollt mein Antlitz suchen, spricht der Herr. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz.
Warte.
Sonntag und Alltag begegnen sich auf Augenhöhe im Gottesdienst. Und wir müssen bloß den Begriff Gottesdienst noch einmal schärfen, vor dem Hintergrund, dass es tatsächlich den Sonntagsgottesdienst und den Gottesdienst im Alltag gibt.
Jetzt sind wir bei einem Punkt, der ganz wichtig ist für das, was wir danach machen sollen. Die Stärke benennen.
Ja.
Aber wenn man das mal durchbuchstabiert, praktisch theologisch, was kommt da raus? Würde sich der Gottesdienst nicht sehr stark unterscheiden von dem, was wir gewöhnt sind als Gottesdienst? Da werden sicher auch Lieder gesungen und Abendmahl gefeiert.
Ja.
Aber ich denke, der Verkündigungsteil würde in Ähnlichem anders aussehen.
Ja.
Würde es da die klassische Predigt überhaupt geben?
Würden Sie sagen, es geht dann stärker an das, was man politische Predigt nennt?
Ich bin mir nicht sicher, ob da am Ende überhaupt noch eine Predigt stehen würde, so wie wir sie kennen.
Mhm. Eine prophetische Predigt vielleicht.
Mhm.
Liebe Gemeinde, die Herrlichkeit des Herrn, was ist das? Wenn der Bräutigam kommt, wie schön sein Gesicht leuchtet, der schönste Mann, die hohen Wangenknochen, die sanft geschwungenen Brauen, die Gestalt, groß und sehr prächtig, zieht mich in Bann. Sein Blick, der mir ins Mark dringt, freundlich, warm, staunend. Sein Glanz wird mein Glanz, reibt sich auf mich ab, erfüllt mich ganz.
Der Kernsatz in dem Predigttext, dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und wird weit werden. Das hat was von Kribbeln im Bauch. Das ist irgendwie versteckt in diesen ganzen Texten, dass da irgendwas von einer Anziehungskraft ist. Darum geht's, wenn der Herr erscheint, dass wir uns danach sehnen. Nicht nur mit Herz und Mund und Händen, sondern auch irgendwie mit Bauch, Beinen und Po.
Denkst du, was ist Erleben zu Lebzeiten, wo du noch diesen Körper hast?
Mein schwacher Körper? Es gibt ja Momente der Wonne und des Hingebens. Die sind vielleicht auch religiöse Erfahrungen. So Grenzerfahrungen, die Körper und Seele zu einem führen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Himmel ein andauernder Orgasmus ist. Das wäre viel zu anstrengend. Aber dass doch diese irdischen und beschränkten Erfahrungen auch was mit Ewigkeit zu tun haben.
Die Himmelssüßigkeit der auserwählten Lust erfüllt auf Erden schon mein Herz und Brust. Wenn ich den Jesus-Namen nenne und sein verborgenes Manna kenne, so ist mein Herz, auch bei Gefahr und Schmerz, in Freudigkeit durch Jesu Kraft entzückt.
Eine herausfallende Predigt für mich. Ja, ja. Ne? Ja.
Hatte mal. Schon Anspruch, aber es war nicht so trocken, ne? So trocken, ja. So
ja.
Fade. So.
Ja, ja. Ich sag nicht so streng.
Ja, das ja. War sehr...
Auch wenn ich 10-mal denke, allerhand zu wissen von Liebe und diese Verbindung, ja, dieses
war, neu, ne?
War ganz neu für mich und ich bin froh, dass ich heute hier war. Nicht nur läuten muss und Heizung anmachen muss und das Äußerliche, sondern dass ich das erlebt habe. Beiden.
Die Gott suchen, die Gott suchen, denen wird das Herz aufnehmen, denen wird das Herz aufnehmen.
Christoph, spiel mit uns. Machst du gerne.
Was soll ich denn mit euch schön spielen?
Spieß umdrehen. Kannst du doch gut.
Ja. Na, wo ist denn der richtige Chris? Er war auch öfters hier in Wittenberg. Und war nicht bloß in seinen Rollen als Tontechniker.
Ja.
Mit jeder Frage, die er eingebracht hat. Das waren doch eigentlich Fragen, die ihn bewegt haben. Oder?
Ja. Du hattest jetzt vor ein paar Tagen dein Gespräch mit der Studienleitung.
Ja. Och, ja. Ich habe das Gespräch ein bisschen an mich gerissen. Ja. Nicht nur über die Ausbildung, darüber auch. Auch über mich. Immer so die Frage: Will ich das? Taug ich dafür? Es ist die Frage, ob ich das könnte, sowas am Fließband zu liefern. Zu weinen mit den Weinenden und lachen mit den Lachenden. Und doch auch ganz andere Gedanken einzubringen, aber alles zu seiner Zeit. Und nicht von all dem am Fließband.
Ich habe angefangen zu studieren unter anderen Vorzeichen. Ich habe eine Freundin gehabt, 2,5 Jahre lang. Die hat auch angefangen, Theologie zu studieren. Das ging dann sehr schnell auseinander, wie das so nach der Schule ist. Dachte, naja, trotzdem alles fein. Und habe dann in Bielefeld so langsam für mich rausgekriegt, vielleicht interessierst du dich doch mehr für Männer. Und bin dann ziemlich bewusst nach Berlin gegangen, um zu sehen, die Fährte zu verfolgen. Und bin dann ziemlich schnell... Entscheidung ist es ja nicht, mir klar geworden, ja, du bist schwul. Und das war 2001 irgendwie nicht selbstverständlich. Ich bin noch heimlich zu meinem ersten CSD gegangen. Ich fahre nur mal Fahrrad und gehe dann mal gucken. Ups, da waren so viele. Und eigentlich hatte ich theologisch klar, naja, natürlich ist das gar kein Problem. Ich glaube, das saß aber viel tiefer, als ich es mir eingestehen wollte. Die Verunsicherung. Also was Homosexuelle angeht, bin ich völlig ohne Vorbilder aufgewachsen. Und die Vorbehalte, die es in der Kirche immer noch gibt, in der konservativen Theologie immer noch gibt, die kann man sich mit dem Kopf durchsehen und ablegen und entkräften. Aber das muss auch im Bauch ankommen. Und das hatte ich unterschätzt. Das war eine echte Krise. Das habe ich auch alleine nicht geschafft.
Und wie waren dann weiter deine Erfahrungen mit der Kirche, nachdem du das für dich festgestellt hast?
Ich habe direkt im Anschluss an die Examensprüfung dem Herrn Oberkirchenrat dann mal gesagt, ja, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt ins Vikariat gehe. Sie müssen wissen, ich lebe mit einem Mann zusammen. Und dann guckte der mich ein bisschen befremdet an und sagte, naja, Sie wissen ja, Sie können ja bei uns die Ausbildung machen. Sie wissen aber auch, dass Sie nie gemeinsam mit Ihrem Mann im Pfarrhaus leben können. Ich habe das dann so stehen lassen. Hatte meinen Antrag auf Aufnahme in den Vorbereitungsdienst da abgegeben und habe nie wieder was gehört. Die haben den Antrag nicht bearbeitet. Ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und als ich dann ein paar Monate später auf dem Kirchentag den Braunschweiger Bischof mal gesprochen habe und ihn konfrontiert hat, dann meinte er, ach naja, Sie haben es ja viel besser in Berlin-Brandenburg, da haben Sie ja viel mehr Möglichkeiten. Und da ist es ja auch viel schöner. Und das war auch ein Moment, wo ich gedacht habe, wer solche Hirten hat, kann auch die Herde wechseln.
In diesem ganzen Prozess der Selbstfindung, wo war Gott für dich?
Gott war der Einzige, der sich nicht verändert hat. Als ich irgendwann zu Weihnachten nach Hause fuhr und mir vorgenommen hatte, meinen Eltern was zu sagen, da war ich nicht sicher, wie die reagieren würden. Als ich meinen Freunden das gesagt habe, war ich nicht sicher. Aber die Gottesbeziehung war eigentlich die einzige, wo ich wusste, das ist okay. Ich darf noch genauso beten. Das, was mich, glaube ich, erschüttert hat, waren menschliche Ordnungen, nicht göttliche. Denn es ist keine Entscheidung. Es ist keine Entscheidung, Männer zu lieben. Es war eine Bewusstwerdung. Eigentlich eine Entpuppung. Ich glaube, den Weg hat Gott begleitet.
Du bist ja doch unter uns, Herr. Ewig da, Vater in deine Hände, na da 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 da, na 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 na.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen. Amen. Schön. Also ich sag nur mal, was das bei mir auslöst. Ja? Die Hände, mir waren die zu tief. Ha. Ich meine es jetzt nicht 20 cm höher, sondern 5 cm höher. Wenn es so ist, wirkt es für mich wie eine Bitte um Segen.
Ja.
Und wenn ich ein bisschen höher gehe, dann wirkt es auf mich mehr wie eine Sendung.
Ich bin mir auch theologisch nicht sicher, ob es eher eine Bitte oder eher ein Zuspruch ist.
Aber wenn man wirklich bittet, müsste man eigentlich die Hände falten. Aber ich würde Sie bitten, dass Sie das erst nach dem Examen machen. Das
geht es ja mit ihr, ihre Berufsausbildung. Also so, ich finde das auch total wichtig. Ja? Also so, dass man das nicht machen soll, wenn man nicht dran glaubt. Ja? Also so, aber vielleicht durchs Machen kann man auch vielleicht irgendwie mehr dran glauben. Also so, ne? Also so, dass der Körper einem das auch irgendwie sagen, dass man segnen kann. So, durchs viele Machen.
Ja. Nochmal? Ja?
Gerne. Ja.
Jakobus ist zwischen Hebräer und Judas.
Jakobus was?
5, 13 bis 16.
Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen?
Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn?
Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und
wenn er, ich glaube eben, man kann sich diesen Zuspruch nicht selber sagen, sondern zum Zuspruch gehört die Erfahrung, dass es von außen kommt. Die Erfahrung kann ich auch mit der Bibel machen, wenn ich Bibelsprüche meditiere oder so. Oft ist es ja dann so, dass man das Gefühl hat, warum fällt mir jetzt gerade dieser Spruch in die Hände? Das ist auch die Erfahrung, da ist irgendwas von außen im Spiel.
Der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden.
Ja, zu sich selbst zu stehen, könnte man ja auch sagen, ja, auch zu dem, was an dunklen Seiten da ist, was an Schatten da ist, was an Sünde da ist, und dann füreinander einzutreten.
Ja, ja, total.
Ja, ja.
Gar keine Frage. Und dann kann
das gar nicht, ich würde das vielleicht
Zufall nennen? Nee.
Ja, der Mensch will deuten. Der Mensch will Bedeutung finden,
ja,
wo es vielleicht keine gibt. Wieso muss es jetzt ein Gottesbeweis sein?
Ja, ich würde sagen, du bist auch jemand, der das immer macht, aber der ständig versucht zu deuten. Oh, jetzt läuten wieder die Glocken. Ja, ich finde auch das Wort Zufall, also das hast du jetzt nicht gesagt, das habe ich gesagt. Bei dem Wort Zufall würde ich eben auch immer sagen, Leute, was denkt ihr denn, woher euch irgendwas zufällt? Also wenn ich was als Zufall bezeichne, dann kommt es ja irgendwo her.
Aus mir selbst. Ich will das. Ich wollte das schon lange, ich habe es mir aber das nicht eingestanden.
Ja, kann sein. Also, ja, was ist Religion? Ich denke, das hat viel damit zu tun, der Wille zum Deuten. Oder das Bedürfnis danach, dass es eine Deutung gibt, die was zu bedeuten hat. Ja.
Aber das ist kein Gottesbeweis.
Es gibt keinen Gottesbeweis. Und es gibt auch keinen Nicht-Gottesbeweis. Wir können nicht beweisen, ob es Gott gibt oder nicht gibt. Und wer braucht es auch? Also wozu sollte man es brauchen? Also weil es eben genau die Momente gibt, wo ich nicht die Losung vor mir habe und überlege, ach Mensch, was könnte das denn jetzt mit meinem Leben zu tun haben? Sondern es gibt genau auch die Momente, wo mir jemand irgendwas sagt und ich sofort das Gefühl habe so, wow, Wahnsinn, das trifft genau. Und die Momente gibt es, also zum Beispiel in Wittenberg, ja nicht gerade selten auch.
Sehe ich auch so.
Also ich weiß, dass mein Glaube viel damit zu tun hat, dass ich das Bedürfnis nach Hoffnung habe. Und dann könnte eben jemand kommen und sagen, ich habe dieses Bedürfnis halt nicht. Und? Also ich brauche deinen Glauben nicht. Ja, ich weiß nicht genau. Also ich würde dann immer vermuten, möglicherweise wirst du in Situationen kommen in deinem Leben, in denen du die brauchen wirst.
Jetzt eine andere Nacht in der Schlosskirche.
Und Antworten gefunden?
Nein.
Nur neue Fragen.
irgendwann Ruhe von den Fragen?
Ich hoffe, ja.
In diesem Leben?
Genau.
Manchmal habe ich das Gefühl, das ist Wahnsinn. Diese religiösen Gefühle, wo ich auch nicht immun bin, dass es nahe am Wahnsinn ist. Weil dort sucht man auch das Ich.
Ja, ich glaube, da findet man am ehesten das Ich.
Stille. Ich glaube, in der Stille ist es der Moment, wo ich das Gegenüber Gottes ganz stark spüre, auch wo ich diese Verbindung auch fühle, wo es aber in dem Moment wirklich nur um Gott und mich geht.
Wie findet diese Verbindung statt? Ist es ein Gespräch? Ist es einseitig? Ist es nah? Ist es fern?
Das ist keine dialogische Verbindung, also, sondern es ist einfach dieses Anvertrauen können. Also es ist eine nahe gefühlte Verbindung. Und das bringt Ruhe für mich einfach.
Und da findet man am meisten zu sich, vor Gott.
Ja. Es gibt Gebete, die eintragen können, die man gelernt hat, ohne Reflexion. Wenn man die Reflexion schon vorher so weit getrieben hat, dass man sonst vielleicht nicht mehr beten kann und feste Gebete einfach nimmt, sich in den Worten wiederfindet und sich aufgehoben fühlt.
Dann singen wir den 23. Psalm. Fangen Sie an.
Und wie würde man das beten? Ich weiß nicht, ich frage nach dem Prozess, ich kenne das überhaupt nicht.
Der Herr ist mein getreuer Hirt. Der Herr ist mein getreuer Hirt. Hält mich in seiner Hand.
Was ist denn das Gebet?
Die Rede mit einem übernatürlichen Wesen, das überhaupt nicht existiert.
Jetzt lassen wir mal die ganzen Fachsachen. Was ist denn das Gebet? Ein Reden mit Gott, du erzählst ihm, wie es dir geht.
Was mag Gott aus dem Spiel?
Nein, du erzählst Gott, wie es dir geht und erzählst dir im Prinzip auch, wie es dir geht.
Zu meinem Wasser, der mich weist, das mich erquickt zu Gute.
Da werden wir beim Zweifeln.
Ich würde eben immer hoffen, dass es auch in solchen Momenten eine Richtung geben kann, in die ich meine Klage rufen kann. Selbst Jesus am Kreuz, diese Gottverlassenheit, er hat es eben in einem Gebet formuliert. Also er hat zu einem Gott gebetet, von dem er sich völlig verlassen gefühlt hat.
Und alle anderen die fünfte.
Der Herr ist mein getreuer Hirt.
Was sind die Fragen?
Warum bin ich hier? Inwiefern entscheide ich selber über mein Leben? Und wenn diese Entscheidung unbewusst ist, wo kommt sie her?
Also doch die Fragen, die wir auf die ganze Zeit bloß durchdeklinieren.
Und auf dem Throne werd ich sein, bei Christus meinen Herrn.
Vater, unser Himmel, gereinigt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
wie im Himmel so auf Erden.
Dein Wille,
unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
führe uns nicht in Versuchung.
Und führe uns nicht in Versuchung. Sondern erlöse uns von
die Herrlichkeit.
Denn dein ist das
und die
Herrlichkeit. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich persönlich habe mich weitgehend verabschiedet von der Vorstellung, es mit einem allmächtigen Gott zu tun zu haben. Das ist mein Preis dafür, dass ich trotz der ständigen Frage nach dem Leid an Gott festhalten will. Es ist ein Gott, der als sein Mittel nur seine Botschaft hat an die Menschen und darauf angewiesen ist, dass Menschen sich von dieser Botschaft bewegen lassen. Was er nicht kann, ist irgendwie mit dem Blitz reinzuhauen.
Bräuchtest du jetzt einen Blitz? Für dich?
Ich wüsste nicht, was das verändern soll. Ich treibe nur noch in einem Fluss, der irgendwie läuft. Das läuft so lange, wie es läuft.
Das Schweigen Gottes ist umso schwerer auszuhalten, je größer der Glaube an die Güte Gottes ist. Also vielleicht ist es irgendwie so, also für mich, je enger meine Gottesbeziehung ist, desto mehr möchte ich eigentlich, dass alles so gut ist, wie es von Gott gewollt oder von Gott gemeint ist oder war. Und desto stärker schmerzt dann alles, was eben zu dieser Güte nicht passt und irgendwie so dagegen steht.
Und verstoßt du manchmal Gott?
Verstoßen? Kann ich gar nicht. Also wie denn?
Indem man nicht mehr glaubt.
Also nicht mehr glauben? Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber also es ist ja schon irgendwie, ja, wenn ich Gott nicht mehr vertraue und das kommt vor, da gebe ich ihn so ein bisschen auf. Ja, vielleicht ist das schon so eine Art Verstoßen. Also dieser Gedanke, dass es jetzt Gottes Wille ist, dass ich leide, der hilft mir irgendwie nicht.
Wie ist das denn mit der Abwesenheit Gottes, wenn ich dich jetzt frage, als jemand, der das eben überhaupt nicht glaubt oder das nicht fühlt? Was kann dich wieder aufrichten, wenn aller Zweifel zu groß wird an allem? Also wenn es nicht das Externe gibt. Ja.
Menschen.
Menschen. Mhm. Ja. Und wenn die Menschen wegbrechen. Nichts. Ja. Ja. Klar, das ist ja eigentlich die logische Konsequenz. Ja. Wie geht's dir damit?
Nicht immer gut. Ja. Weil Menschen sind zu allem fähig. Zum ganz Hohen, aber auch zum Niederen.
Er ist auch irgendwo großartig, oder?
Ja.
Gott allein genügt.
Vorstellung des Menschen ist, genau damit umzugehen? Mit der eigenen Natur, mit den eigenen Widersprüchen umzugehen?
Eigentlich habe ich mir die Frage auch schon selber aufgestellt. Vielleicht, wenn es was ist, wenn es nur eine Vorstellung ist, aber ich kann das auch gar nicht so fühlen. Und ich will mir das auch nicht nehmen lassen. Was bringt mir in dem Moment der Gedanke? Was macht mir das Leben kaputt? Verstehst du, ich kann es so gar nicht denken, weil ich so nicht fühlen kann.
Ich kann es nur andersrum.
Ja, genau. Und das ist das Problem für mich, dass ich mich nur rein kognitiv in deine Situation versetzen kann.
Hier geschrieben, ich merke, ich kann nicht mit Glauben leben, weil es mir zu weh tut, wenn sich Hoffnungen nicht erfüllen. Und ich kann nicht ohne Glauben leben, weil es noch viel stärker schmerzt, einzusehen, dass da gar nichts wäre, auf das ich vertrauen kann. Und da frage ich mich, wo ist der Unterschied zwischen uns? Zwischen einem Atheisten und einer angehenden Pfarrerin?
Also, ich glaube, ich habe in meiner Kindheit das Gefühl oder den Gedanken eingeübt, dass Gott einfach da ist. Und vielleicht ist es nur dieses Einüben.